Gude und herzlich willkommen zu Nie mehr Erste Liga, dem attraktivsten Podcast zur zweiten Fußball-Bundesliga. Wir werfen einen Blick auf den 12. Spieltag der zweiten Liga, unterhalten uns über Spitzenreiter St. Pauli und die Mannschaft, die ihren ersten Sieg die Saison feiern könnte, Erzgebirge Aue. Bleibt dran für eine spannende Folge.
Nie mehr Erste Liga!
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Nie mehr Erste Liga. Ich bin Chris, an meiner Seite wie immer Marc.
Hallo, moin.
Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben einen spannenden Spieltag hinter uns, Marc, oder was sagst du?
Ich muss erstmal sagen, wir haben jetzt Episode 34 hier vor uns, Chris. Also haben wir quasi die Saison im Sack. Nein, irgendwie sind wir erst bei Spieltag 12 und haben schon 34 Episoden. Was soll dieser ganze Aufwand?
Dieser ganze Aufwand war alles vor der Saison mit diesen verdammten Prognosen.
Auf jeden Fall, aber die Arbeit ist auch nicht wirklich weniger geworden durch das ganze Recherche und Gegucke, was man machen muss. Also ich glaube, hätten wir das vorher gewusst, hätten wir uns das vielleicht zweimal überlegt mit dem Podcast.
Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht sind wir einfach masochistisch veranlagt. Wer weiß das schon. Ansonsten alles fit bei dir, Marc. Wie hast du den DFB-Pokal verkraftet?
Ja, ich habe es noch nicht verarbeitet, muss ich sagen. Gestern Abend, also Dienstagabend, die Niederlage kassiert, war auch erst um 12:30 zu Hause und dann schlafen und so nach so einem Match ist natürlich auch nicht so einfach. Der VfL ausgestiegen gegen Freiburg im Elfmeterschießen. Für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht wissen, für wen ich hier die Daumen halte, ja, sehr bitterer Abend natürlich, ne? Also ein geiler Moment, geiler Pokalabend an der Bremer Brücke natürlich, aber in Summe steht halt einfach das Ausscheiden dann unten drunter und ich meine gerade für einen Drittligisten wie uns 500.000 Euro oder so für die nächste Runde wäre schon ein feines Sümmchen gewesen. Aber natürlich eine geile Leistung von der Mannschaft kann man nicht absprechen, aber schade drum.
Das ist halt schon mal alleine eine fette Transfersumme, die du halt für ein oder zwei Spieler aufbringen kannst, wenn man sich das mal anguckt. Ja, ich meine, wir haben ja in den Prognosen drüber gesprochen, über Transfersummen. Aber die Frage, ob wir diesen Podcast hätten machen sollen oder nicht, kann ich dir tatsächlich beantworten. Denn wenn spätestens dieses Jahr die Eintracht absteigt, wenn die weiter so spielt, habe ich ja einen Podcast, wo ich dann über meinen eigenen Verein reden kann. Insofern, und wenn du es dann auch noch die zweite Liga schaffst mit Osnabrück?
Das wäre stark. Aber du hast ja auch die Eintracht immer schon wieder angeteasert, also vielleicht hast du es auch gejinxt dann.
Ey, wahrscheinlich. Wahrscheinlich bin ich dann schuld. Beschwerden bitte an, keine Ahnung, irgendjemanden. Nicht an mich. Fangen wir an. Der Spieltag wartet ja nicht. Wir gucken erstmal auf die Ergebnisse des 11. Spieltags. Da haben sich am Freitag der SC Paderborn und der Hamburger SV getrennt. Die Hamburger konnten 2:1 gewinnen. Und Erzgebirge Aue mit dem allerersten Saisonsieg am 11. Spieltag gegen den FC Ingolstadt 1:0 gewonnen. Du hast punktgenau hier getippt, Marc.
Du hast übrigens Hamburg richtig getippt, genau. Also da beide von uns Freitag auf jeden Fall in 180 gelandet.
Ja, Top-Performance. Wie ging es denn am Samstag weiter?
Samstag gab es ein Unentschieden zwischen Kiel und Darmstadt, ein 3:1 für Fortuna Düsseldorf gegen den KSC, ein 4:0 für den 1. FC Nürnberg gegen den 1. FC Heidenheim und ein 3:0 für den FC Schalke 04 gegen Dynamo Dresden. Da haben Heidenheim. Wir beiden die Tendenz von Schalke richtig gehabt. Meine Tendenz bei Nürnberg stimmte noch. Auch Jahn Regensburg hatten wir richtig, aber dann nehme ich schon mal ein bisschen was vom Sonntag vorweg, denn das musst du dann erstmal nochmal ausführen.
Ich wollte gerade noch sagen, Heidenheim, 4 Gegentore wieder. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf. Am Sonntag auch ebenfalls mit 4 Buden der FC St. Pauli gegen Hansa Rostock im Erzrivalen-Duell. Jahn Regensburg gewinnt 3:1 gegen Hannover 96 und der SV Sandhausen trennt sich überraschend mit einem Unentschieden gegen Werder Bremen. Wer hätte denn damit vorrechnen können?
Wir beide.
Wir beide vielleicht. In der Tabelle sieht es wie folgt aus. St. Pauli thront weiter von der Spitze mit 25 Punkten, direkt dahinter Regensburg mit 22. Immer noch für mich die Überraschung der Saison. Schalke hat sich auf den Relegationsplatz hochgemausert, inzwischen jetzt auf dem 3. Platz, ebenfalls mit 22 Punkten, nur wegen der schlechteren Torfdifferenz hinten. Nürnberg auf 4, Paderborn auf 5, der HSV auf 6. Wie sieht es denn dann so im Abstiegsbereich, so ab Platz 13 aus?
Also Dresden ist noch so ein bisschen in der Safe-Zone, würde ich sagen, momentan mit 13 Punkten. Danach auf Rang 13 wird es aber schon ein bisschen enger. Hansa Rostock aktuell bei 11 Zählern aus 11 Spielen. Dahinter auf Rang 14 Hannover, ebenfalls 11 Zähler aus 11 Spielen, auch beide mit dem gleichen Torverhältnis, also minus 8. Dann Kiel auf dem Rang 15 aktuell zugegen mit 10 Punkten. Auf Rang 16 Sandhausen mit 9 Zählern. Auf Rang 17 jetzt Erzgebirge Aue. Die haben die rote Laterne aus dem Schacht abgegeben an den ersten FC, wollte ich gerade schon wieder sagen, an den FC Ingolstadt, die nämlich verloren haben in Aue und damit ein echtes Kellerduell, ja, für sich nicht entscheiden konnten.
Ja, Big Point Game für Aue und Aufsteiger Ingolstadt, die Schanzer jetzt mit der roten Laterne. In der Elf des Tages, Heuer Fernandes vom HSV wieder im Tor, seine zweite Nominierung bereits. Thomas Urian ist Spieler des Tages geworden mit einer fantastischen Leistung, die der Schalke hier abgerufen hat gegen Dynamo Dresden. Partnert zusammen mit Kaminski, Klara außerdem von Fortuna Düsseldorf und Salah von Jahn Regensburg machen die Viererkette perfekt. Wie sieht es denn dann offensive aus?
In der Offensive haben wir quasi als zentrales Bindeglied nochmal Botzek von Fortuna Düsseldorf und dann haben wir auf den Außen zwei weitere Spieler von Düsseldorf, nämlich Khaled Naray zum dritten Mal für die Fortuna nominiert und links Peterson zum ersten Mal für die Fortuna nominiert. Im Zentrum haben wir Linus Tempelmann vom Club und Chéré vom FC St. Pauli das dritte Mal ebenfalls nominiert. Und ganz vorne in der Spitze Pascal Testroux nach seiner Verletzung wieder fit, ganz gut eingeschlagen und zum ersten Mal in der Elf des Tages.
Nice, dann würde ich sagen, war es das mit dem Rückblick, mit dem ersten auf den 11. Spieltag. Gehen wir jetzt zum 12. Spieltag, dem Freitag, 29. Oktober, Anstoßzeit 18:30. Womit geht's denn los, Marc?
Wir starten mit Darmstadt 98 gegen den ersten FC Nürnberg. Also da erwarte ich auch definitiv ein heißes Tänzchen bei Darmstadt. Die haben immer mal wieder so Spiele drin, wo man sagt, ja, da liefern sie nicht ihre Top-Performance ab. Also da fahren sie nicht mit Vollgas irgendwie die Offensive durch. Jetzt auch gegen Kiel war es sicherlich ein Spiel bei dem 1:1, was sie da gespielt haben, wo man schon so sagen konnte, ja, hätte vielleicht noch ein bisschen mehr drin sein können für die Darmstädter, weil die Hessen dann einfach am Ende ja ganz gut Chancen generiert haben, aber auch Däne im Tor von Kiel sicherlich seinen guten Anteil daran hatte, dass Darmstadt das Ganze irgendwie nicht gewonnen hat.
Und ich glaube, Honsack wird Albträume von Thomas Däne haben. Was der an dem Tag an Chancen hat quasi irgendwie liegen lassen, ist der Hammer.
Ja, und Kiel, die werden wahrscheinlich froh sein, dass sie gegen so einen vermeintlichen Top-Kandidaten momentan wie Darmstadt da irgendwie einen Punkt da behalten konnten. Die beiden Clubs trennen jetzt mittlerweile auch schon 7 Zähler in der Tabelle. Aber wollen wir über Darmstadt reden, wie gesagt, wieder eine ordentliche Partie davor gegen Bremen, gegen Sandhausen, ja, überragend performt. Ich denke, dass
Ich finde, Darmstadt ein bisschen länger gebraucht, ins Spiel zu kommen. Also das war irgendwie der Einstieg, war für die Jungs von Thorsten Lieberknecht diesmal nicht so ganz einfach. Also es war dann halt definitiv so der Gegentreffer, der Elfmeter von Mühling war absolut der Weckruf nach diesem saudummen Handspiel von Bader. Wie er da quasi reingegrätscht kommt, die Hand hochhält. Ich weiß nicht, warum er die Hand da oben hat, kriegt den Ball an die Hand. Zu Recht Elfmeter direkt gepfiffen. Und dann hat es ja nur 4 Minuten gedauert, bis das kongeniale Duo Tietz Pfeiffer wieder zugeschlagen hat. Und davor hatte Honsack halt noch eine Riesenchance aus einem Konter, also quasi direkt im Anschluss.
Der Gegner vom SV Darmstadt wird der 1. FC Nürnberg sein. Die haben jetzt den 1. FC Heidenheim, Chris, mit 4:0 abgefertigt am vergangenen Wochenende. Also da will ich jetzt nicht zu viel über Heidenheim sprechen. Den Fehler mache ich nämlich öfter, dass ich das für die Heidenheimer vorwegnehme. Das mache ich jetzt an dieser Stelle mal nicht. Nürnberg einfach mit einer sehr, sehr guten Leistung. Sehr schöne Tore dabei. Müller-Deli, das war ein sehr schön rausgespieltes Tor. Auch Schuranov, das sah sehr, sehr einfach aus, wie er das Ding reinnagelt. Der Freistoß von Geist zum 3:0. Und dann, gut, das vierte war ein Eigentor von Malone, kurz vor Schluss. Aber Tempelmann, überragendes Spiel gemacht da im Mittelfeld. Deswegen auch zu Recht nominiert in die Elf des Tages. Mhm. Ja, aber die Truppe von Klaus ist momentan gut in der Spur. Also ich bin gespannt, aber Darmstadt wird jetzt für mich eine andere Nummer. Das wird nämlich ein echter Test, weil Darmstadt, die können vorne auch liefern und zu Hause am Bölle haben die richtig Bock. Ich bin echt gespannt auf die Partie.
Ja, ich auch. Nürnberg war jetzt 10 Spieltage, also beziehungsweise 10 Pflichtspiele in Folge ungeschlagen. Jetzt im DFB-Pokal die erste Pflichtspielniederlage gegen den HSV, 2:4 nach Elfmeterschießen. Bin gespannt. Ich glaube nicht, dass da jetzt ein zu großer Knick mitkommt, weil jeder weiß, ist es Pokal, ist was komplett anderes. Die Liga, das ist unser Alltag, das ist täglich Brot. Und uns erwartet hier, glaube ich, ein mega spannendes Spiel. Beide kommen mit einer guten Formkurve. Darmstädter aus 5 Spielen, jetzt 2 Unentschieden, 3 Siege, also auch super in Form. Und ich glaube, das wird ein Spiel auf Augenhöhe tatsächlich von beiden.
Ja, also Nürnberg sogar eigentlich 11 Spiele ja ohne Niederlage, weil es jetzt der 12. Spieltag, die stehen aktuell noch ungeschlagen da, sind mit dem SC Freiburg das einzige Team im Profifußball, was noch keine Niederlage kassiert hat. Freiburg war kurz davor, vielleicht ist es für Nürnberg jetzt auch so weit, wobei die haben ja im Pokal gestern verloren. Richtig. Also ist das auch schon durch, das Thema.
Genau. Mein Tipp für die Partie ist übrigens ein rassiges 3-1.
Interessant, also ich glaube auch, dass Darmstadt definitiv offensiv was entfalten wird und ich glaube auch, dass Darmstadt jetzt soweit ist, nachdem du letzte Woche drauf getippt hast, dass Heidenheim das Team ist, was Nürnberg zum ersten Mal schlägt und dann krachend mit 4-0 verloren hat, würde ich mich diesmal sogar anschließen und ich würde sagen, Darmstadt gewinnt das Ding mit einem knappen 3-2.
Oh, 3-2, okay. Die nächste Partie am Freitag hat es so in der Fußballgeschichte noch nie gegeben. Der erste FC Heidenheim empfängt FC Schalke 04. Partie, die noch nie da war. Die Heidenheimer, 11 Gegentore in den letzten 3 Spielen. Wir hatten eben gerade die Partie gegen Nürnberg schon mal angerissen, Marc. Was hast du denn jetzt über die Heidenheimer noch zu sagen?
Eine einzige Katastrophe. Also wirklich, 11 Gegentore von 17 Kassierten in der Liga in 3 Spielen zu kassieren. Satan-Schlacht. Und das hat angefangen mit der Niederlage gegen Bremen. Da hat man sich ja mit 3-0 ordentlich vermöbeln lassen. Dann hat man gegen Pauli 4 gefressen und jetzt wieder gegen Nürnberg auch 4 gefressen. Das zeigt mir tatsächlich, dass Heidenheim gegen die Top-Teams der zweiten Liga, auch wenn Bremen jetzt tabellarisch sich nicht da bewegt, nicht mithalten kann. Schon gar nicht, was das Abwehrverhalten angeht. Und das lässt bei mir so ein paar Fragezeichen stehen, weil Heidenheim hatte ich eigentlich für mich so eingeordnet für ein Team, was gut eingespielt ist, was eigentlich in einem soliden Zweitligakader aufläuft, was das Umfeld kennt, was einfach den Spielstil kennt in der zweiten Liga, der auch notwendig ist, um irgendwie erfolgreich sein zu können. Aber da haben andere scheinbar ein bisschen bessere Arbeit geleistet. Und Heidenheim hat für mich momentan ja sehr viele Fragezeichen hinterlassen. Also das hat mich wirklich ein bisschen nachdenklich gemacht, was da mit Frank Schmidt und seiner Truppe momentan passiert, weil dieses 4-0 in Nürnberg, ich glaube, ja, klar, in der Höhe ist es natürlich ein bisschen hoch dann, aber ja, 3 Gegentore dann in der zweiten Halbzeit hatten wir eben schon mal angerissen, du hast gerade gesagt, Möller-Dili, Schuranov, Geis und Malone, also boah, das wieder 4 Dinger und die ärmste Sau da im Kasten ist Kevin Müller beim ersten FC Heidenheim, der da momentan die Schießbude irgendwie ist und ich bin gespannt, wie man das abstellen will und natürlich, wenn jetzt der FC Schalke 04 kommt, Chris, das ist jetzt nicht gerade eine Sache, wo man himmelhoch jauchzend in Heidenheim sitzen wird.
Nee, absolut nicht. Was ich noch zu Heidenheim hinzufügen wollte, ist, dass meiner Meinung nach Defensive viel zu einfach überspielbar ist. Also man hat es ziemlich am Anfang schon gesehen, Handwerker hat einfach mal einen langen Ball 60 Meter oder so geschlagen auf Dovedan, der legt den ab auf Schuranov und der macht das Ding halt fast direkt rein und das war wirklich direkt am Anfang. Und ich frage mich so, was machen die Heidenheimer? Frank Schmidt sagt extra noch, er will Möller-Dili aus dem Spiel nehmen. Das war sein Ziel. Und trotzdem kann der sich immer wieder entfalten, immer wieder torgefährlich werden. Und dann halt eben auch dieses, ja, dämliche 1-0 quasi aus Sicht für Heidenheim machen, weil es halt eben so kurz vor der Halbzeit war.
Ja, aber sehr schön rausgespielt, muss man dazu sagen. Also so ein super Schulbuchball einfach in den Rücken der Abwehr und dann schön aus der Distanz abgezogen. Auch sehr schöne Schusstechnik von Möller-Dili, wie er sich so ein bisschen rüberlehnt und den Ball schön ins Eck drückt. Also klasse Tor auf jeden Fall.
Ja, also man kann halt einfach nur sagen, der FCH in der Verteidigung, du hast ja schon gesagt, nicht zweitligareif stellenweise, was gerade Meinka da zum Teil macht oder Teuerkauf und Hüsing, die stehen nur rum. Da ist gar keine Bewegung in der Verteidigung. Und man kann sich wirklich noch bedanken, dass Kevin Müller hier manche Sachen rausgefischt hat. Ansonsten wäre es vielleicht noch höher ausgegangen. Auf der anderen Seite Tim Kleindienst, momentan auch ziemlich unglücklich, was die Offensive angeht.
Hatte in der ersten Halbzeit auch, glaube ich, eine Co-Produktion mit Schimmer, wo es hätte sogar klingeln können für Heidenheim, aber halt wieder nichts mehr rausgekommen. Hätte, wäre, wenn, bringt dir dann im Endeffekt auch nichts.
Ja, weil Martinha mit einer Heldentat da wirklich am Start war. Also das war wirklich krass. Martinha auch einer der besten Keeper, meiner Meinung nach, in der zweiten Liga. Und für Frank Schmidt ist jetzt halt die Frage, er wurde nach dem Spiel gefragt, was will er dagegen tun? Weil du warst die drittbeste Verteidigung vor dem Bremen-Spiel. Jetzt bist du die sechstschlechteste Verteidigung der Liga. Und er sagt halt, er will mit Kampfgeist dem Trend entgegenwenden und will halt da jetzt angreifen. Aber sollte man sowas nicht eigentlich schon nach einem 3-0 genau analysieren gegen Bremen, wie du so Dinger kassierst und nicht erst nach 11 Gegentoren in 3 Spielen?
Definitiv. Vor allem, ich glaube einfach, dass wir heute heutzutage im Profifall haben wir so viele Profifußballer, haben wir so viele Daten, Analysen etc. Also meine Einschätzung oder meine Erwartung wäre es eigentlich, dass in dem Profifußballbereich jedes Spiel auch wirklich analysiert wird. Dafür sind so viele Leute im Staff, es gibt Videoanalysten, Scouts und sonst was. Da muss es doch haarklein aufgeschlüsselt werden, dann wer wo welchen Fehler gemacht hat. Vergleich einfach zur NFL, wo man immer diesen sogenannten Videoroom hat, wo die Leute dann halt zusammensitzen und sich die Tapes angucken. Also meine Erwartung wäre, dass es sowas im Bundesliga- und Zweitbundesliga-Fußball auch regelmäßig gibt.
Jetzt die Frage. Frank Schmidt ist seit wie lang? 20 Jahren?
Ja,
2007. Also ist seit Ewigkeiten Trainer von Heidenheim. Ist er vielleicht für die Nummer vielleicht ein Ticken zu alt, um so Sachen zu machen wie eben genaue Videoanalysen, und verlässt sich eher auf dieses Oldschool-Coaching?
Möglich, aber es gibt ja Stuff dafür, wie ich gerade schon mal gesagt habe, die ihm das vielleicht aufbereiten, dass er es einfach nur spielen lassen muss oder dass der Stuff-Mitarbeiter vielleicht sogar mit den Leuten zusammensitzt und das generell einzeln bespricht. Mhm. Also ich denke, Frank Schmidt ist auch noch nicht so eine alte Garde, dass er sich dafür irgendwie komplett verschließt. Er ist kein Laptop-Trainer, wie man so schön sagt, sicherlich nicht, aber ich glaube, auf dem Niveau, da wird man schon Mittel und Wege finden, um sowas irgendwie aufzuarbeiten. Und das würde mich arg wundern, wenn das in Heidenheim nicht der Fall ist. Aber es könnte so wirken momentan.
Ja, ein bisschen so. Wer in seiner Datenanalyse gerade ein fettes Grinsen haben sollte, sollte Thomas Ovejan sein, denn der hat eine Sahneleistung gegen Dynamo Dresden rausgeholt. Ich fange mal kurz ein bisschen von vorne an. Salazar relativ früh mit einem Pfostenkracher. Ovejan hat dann nachgesetzt, nachdem Terodde die Einschussmöglichkeit quasi verpasst hat, und hat wirklich dieses 1:0 so richtig erzwungen. Danach kam noch Bülter hinterher mit dem 2:0 und dann Kaminski nach einer Uwe-Jan-Eckball nochmal schön mit dem Kopfball das Ding eingenickt in der 94. und den Sack zugemacht.
Das zweite Ecke kam auch von Aue-Jan, ne? Das Tor, genau. Von Bülter wurde auch vorbereitet von ihm, ja.
Ja, man kann generell sagen, es war ein unterhaltsames Spiel, auch wenn man einfach sagen muss, dass Schalke offensiv die gefährlichere Mannschaft war, auch wenn Dresden mehr Torschütze hatte.
Mhm. Bei Dynamo ist momentan so ein bisschen der Wurm drin, kann man glaube ich schon sagen, aber das will ich jetzt noch nicht vorwegnehmen, schauen wir später nochmal drauf, wenn es um Dynamo geht. Aber Schalke momentan, die mausern sich jetzt tatsächlich langsam zu dem, was man von ihnen hätten erwarten können. Wir haben ja gesagt, ob sie jetzt wirklich hundertprozentiger Aufstiegskandidat sind, wissen wir nicht, aber Schalke performt jetzt momentan gut nach so einem Holper-Stolper-Start, will ich mal sagen.
Fünf Siege in den letzten 5 Spielen.
Ja, also Schalke momentan, das macht auch Spaß, hinzuzugucken. Also der Fußball von Schalke macht einfach Bock im Moment, muss ich sagen, muss ich neidlos anerkennen. Und Simon Terodde wartet immer noch auf sein 154. Tor, damit er alleiniger Rekordhalter ist. Mal schauen, wann es dann klappt. Vielleicht gegen Heidenheim.
Vielleicht jetzt gegen Heidenheim. Schalke kommt jetzt mit der Hypothek, ausgeschieden zu sein gegen den Drittligisten 1860 München im DFB-Pokal. Meinst du, das belastet die jetzt, die Schalker?
Nee, glaube ich nicht. Also bei so einem Verein wie Schalke, da geht es dann auch, glaube ich, nicht um den letzten Euro. Klar, Schalke mit Verbindlichkeiten und so kennt man auch die Geschichten, aber trotzdem glaube ich nicht, dass da irgendwie großartig ein Abbruch durch entsteht. Und seien wir ganz ehrlich, beim Drittligisten, gerade 1860, ist auch kein Fallobst, kann man dann auch mal ausscheiden, kann passieren. Das geht anderen Teams auch sicherlich mal so. Und vielleicht ist das für Schalke sogar gut, weil sie einfach noch mehr Fokus auf die Liga legen können. Und ich denke, da werden sie auf jeden Fall alles dran setzen, dann, dass sie gut abschneiden.
Was ist dein Tipp, der 11. gegen den 3.?
Sagen wir mal so, also ich würde unter neutralen Voraussetzungen würde ich das als enges Spiel sehen, aber unter den Voraussetzungen, dass Schalke halt 5 Siege eingefahren hat mit diesem Testspiel da gegen Lübeck, was irgendwie noch dazwischen gewesen ist, sonst halt 4 jetzt in Folge und halt die eine Niederlage jetzt gegen 1860, aber gegeben diese Form von Heidenheim, die eine Katastrophe ist und dass Schalke eine Offense hat, die, wenn sie ins Rollen kommt, auch richtig rollt, bin ich mir ziemlich sicher, dass Schalke hier einen erfolgreichen Nachmittag hat und 3:0 gewinnt in Heidenheim.
Ich habe mir ein bisschen schwer getan, das Spiel zu tippen, weil ich habe mir auch gedacht, Heidenheim ist an für sich von der Substanz, die in der Mannschaft ist, eigentlich stark genug. Würde der Trainerstaff es endlich hinbekommen, quasi auch diese krassen Abwehrschwächen zu lösen, könnte ich mir vorstellen, dass Heidenheim hier sogar die Überraschung schafft und das Ding gewinnt. Ich glaube allerdings nicht, dass der Knoten gegen Schalke platzt, sondern könnte mir eher vorstellen, dass es nächste Woche gegen Aue passiert, am 13. Spieltag. Und ich denke eher, dass Schalke auswärts hier 2:1 gewinnen wird. Gut, kommen wir zum Samstag, dem 30. Oktober, Anstoßzeit 13:30 Uhr. Hier geht es los mit einem richtigen Nordduell. Werder Bremen empfängt den Tabellenführer, den FC St. Pauli. Mag Bremen momentan so ein bisschen außerhalb der Spur, oder?
Ja, ich denke, das kann man schon so sagen. Die letzten Ergebnisse bei Bremen waren jetzt alle nicht sonderlich erfreulich, bis auf dieser Sieg vielleicht in Heidenheim, den man eingefahren hat. Ich glaube, dieses 2-2 in Sandhausen, da wird man sicherlich noch lange mit hadern. Man hat ja in der 92. Minute durch Füllkrug erst den Ausgleich erzielt, nachdem man nach einem Doppelpack von Testro in der 29. durch den Elfmeter und in der 64. dann 2-1 in Rückstand geraten war. 84. In Rückstand geraten war. Rapp hatte vorher getroffen für Bremen, also das 1-0 erzielt, dann kam der Doppelschlag von Testro. Und dann Füllkrug, ausgerechnet Füllkrug, der noch suspendiert worden war, macht in der 90. plus 2 den Ausgleich und hat danach noch die Chance gehabt, tatsächlich den Sieg zu holen für Bremen. Also, ja, aber Mai hat einen ganz, ganz schlechten Tag erwischt gehabt in Sandhausen. Also,
der wird Zetterer hundertprozentig einen Kasten ausgeben müssen, weil der Rückpass, der dann quasi zum Elfmeter verursacht hat, wo Zetterer das Foul gezogen hat oder ziehen musste, was soll er machen?
Ja.
Das geht voll auf Lukas Mai, das Konto.
Und das zweite Tor auch, so ein bisschen, Testro, ja. Der Kopfball, er läuft ihm da einfach weg und Mai ist nicht auf der Höhe und der hat auf jeden Fall einen Katastrophentag erwischt. Vielleicht ist dann Markus Anfang auch ganz gut beraten, den mal draußen zu lassen, wenn man gegen St. Pauli spielt, weil auch die wieder, Chris, da haben wir die Brücke dann schon mal ganz gut geschlagen, die haben eine Offense, wenn die ins Rollen kommt, dann dürfte auch Werder Bremen Angst und Bange werden.
Ja, das stimmt wohl. St. Pauli, das war nach wenigen Minuten klar, dass das Ding gegen Rostock ein komplett Einbahnstraßenfußball wird. Man hat, glaube ich, nach 12 Minuten hat Irvine das Ding quasi eingenetzt zum 1-0. Danach Thierry das 2-0, 6 Minuten später. Danach hat St. Pauli den Gang zurückgeschaltet. Guido Burgstaller hat nach der Halbzeit ein Tor gemacht, was vom VAR aberkannt wurde und hat sich dann 10 Minuten später nicht nochmal bitten lassen und quasi das gleiche Ding nochmal reingezimmert. Und Mackinock kurz nach seiner Einwechslung, eine Minute, ich glaube, was war auf dem Feld, 22 Sekunden oder sowas? Ich mir aufgeschrieben.
Ja, irgendwie sowas, ja.
Er war 22 Sekunden auf dem Feld und ballert einfach mal kompromisslos das Ding zum 4-0 rein. St. Pauli jetzt mit 5 Siegen in Folge, das ist richtig stark. Ich bin vollkommen zu Recht auf Platz 1. Und wenn das so weitergeht, bin ich gespannt, ob wir St. Pauli nächstes Jahr in der ersten Liga sehen werden.
Also ich glaube auch, wenn Pauli so ein bisschen verschont bleibt von so Verletzungen und sowas, dann dürfte das auf jeden Fall ordentlich rollen. Momentan muss man wirklich sagen, die Mannschaft von Schulz, auch eine Augenweide zum Angucken. Also absolut verdient auch da oben auf Rang 1. Hätte ich nicht für möglich gehalten, aber ja, die bestätigen es jetzt tatsächlich doch regelmäßig, wo ich immer gesagt hatte, am Anfang hatten sie mal so, dass sie ein Spiel gut performt haben, da war es wieder so mittelmäßig, danach war es wieder besser. Aber jetzt momentan, du hast gerade gesagt, Chris, 5 Siege in Folge, knallen die einen Gegner nach dem anderen da weg. Und ja, Werder Bremen wird, glaube ich, der Nächste sein, der hier eine Niederlage erfährt gegen St. Pauli. Ich tippe auf einen 2-0 Auswärtssieg.
Ich tippe auf einen 3-1 Auswärtssieg. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Hannover 96 gegen Erzgebirge Aue. Die Aue mit ihrem ersten Sieg in der Zweitligasaison. 1-0 konnten sie sich gegen den ersten FC Ingolstadt durchsetzen. Marc, hast du dir das Spiel angeguckt oder wenigstens Highlights davon?
Ich habe mir Highlights angeguckt, die ja eher so ein bisschen Lowlights waren. Also es war ja eher, nicht so ein schönes Spiel und dieses Tor, wie es gefallen ist, durch Sijaric, der eingewechselt wurde, da haben das Team natürlich von Müller-Hensel auch gut einen Riecher gehabt und ihn gebracht. Katastrophenfehler natürlich von diesem Cavadias, der noch neu ist, sein zweites Spiel überhaupt in der zweiten Liga, der erste Starteinsatz und dann vertändelt er den Ball so vom eigenen 16er, Sijaric luchst ihm das Ding ab und zieht das Ding dann einfach mal rein in der 62. Minute und Aue. Bin mal gespannt, ob das hier so ein bisschen so ein Brustlöser sein kann für sie. Mhm. Wobei man sagen muss, die haben sich fast noch krass selbst in Bedrängnis gebracht, weil Fandrich hat in der 89. Minute eine rote Karte gesehen. Es sah so aus, als wenn er den Referee angespuckt hat, aber ich glaube, der wird ihm wahrscheinlich nur irgendwas zugeschrien haben. Und danach hat Ingolstadt durch Kutschke, glaube ich, tatsächlich in der Nachspielzeit fast noch einen Treffer gemacht. Also da hat man sich fast noch um den eigenen Lohn gebracht. Ich denke, dann hätte Fandrich auch, in Alleingewahrsam, wollte ich gerade sagen, duschen dürfen und von der Mannschaft abgeschirmt irgendwie nach Hause fahren dürfen, wenn das noch schiefgegangen wäre.
Auf jeden Fall. Also was ich weiß nicht, was der sich dabei gedacht hat. Aber generell muss man auch sagen, Marc Stendera hat, was? Ich glaube, es war Stendera, der hat hier irgendeinem Spieler von Aue
Krampf rausgehauen. Ja.
Einen Krampf rausgehauen und wird dafür mit Bierbechern beworfen. Also wirklich, wie dumm kannst du sein? Ja, also in dem Moment einfach wirklich jemandem zu helfen und ja, keine Ahnung. Zu Aue gibt es aber übrigens eine neue Entwicklung und zwar ist Pavel Dotschev zurück.
Ja.
Der ehemalige Trainer der Veilchen, bereits von 2015 bis 2017, wird als eine Art Interimstrainer jetzt zurückkommen und ist neuer sportlicher Leiter der Veilchen. Carsten Müller, der die Mannschaft jetzt hier zum ersten Saisonsieg geführt hat, kehrt zurück in seine Position ins Nachwuchsleistungszentrum und Marc Hensel bleibt zusammen mit dem Trainerteam quasi Teamchef. Dotschev als Rekordtrainer der dritten Liga jetzt, 295 Spiele, zurück zur Erzgebirge. Glaubst du, das kann gut gehen?
Ja, also er kennt zumindest die Verhältnisse da in Aue, ne? Er kennt die Familie Leonhardt dann auch schon oder die Machtverhältnisse, sag ich mal, die da herrschen in Aue. Also er weiß auf jeden Fall, auf was er sich da einlässt. Das waren vielleicht zum Beispiel für den Spilewski jetzt vorher nicht ganz klar, was er da tut. Oder das auch abzusehen, was für Einflüsse da genommen werden. Dotschev wird es wissen und anscheinend kann er sich das gut vorstellen. Pavel Dotschev für mich auch ein grundsolider Trainer, mag ihn so als Typ auch gerne. Er hat in Osnabrück auch oft schon Spiele beobachtet und war da zu Gast und eigentlich immer ein sehr engagierter, aber fairer Sportsmann und ich halte eigentlich relativ viel von ihm als Trainer und als Sportchef wird er sicherlich auch ein bisschen was mitbringen und ich denke schon, dass das Aue nochmal so ein bisschen so einen Auftrieb verleihen kann. Gerade halt, wenn man halt weiß, okay, was man an Pavel Dotschev halt noch hat im Erzgebirge.
Die nächsten Partien sind jetzt Hannover 96, da kommen wir gleich drauf, danach Heidenheim, danach Hansa Rostock, also potenzielle Big Points gegen Rostock drin.
Ja.
Hannover steht auch nicht gut da, Heidenheim auch schwierige Situation gerade. Aber kommen wir mal zu Hannover, denn was die Mannschaft von Jan Zimmermann da gezeigt hat, war, also blutleer ist ja gar kein Ausdruck dafür. Also das 1:0 von Singh ist einfach schön rausgearbeitet. Da sage ich, da kann einfach mal eine Abwehr typiert werden. Sabri Singh generell, Spieler des Spiels laut Kicker, es kommt immer besser in Tritt in Regensburg. Wir haben uns ja noch gefragt, ist das jetzt die letzte Station, wo er quasi mal zeigen kann, ob er es kann? Und jo. In Regensburg scheint er unter Selim Begovic zu ziehen. Es geht aber jetzt um Hannover. Und das, was da beim 2:0 passiert ist, ist also für mich an Slapstick nicht zu überragen. Der Ball wird in einer Kerze nach oben geklärt, anstatt dass du das Ding einfach kompromisslos rausballerst. Nein, er wird straight nach oben geschossen. Alle Hannover-Spieler stehen rum, außer Bukalfa von Jan Regensburg. Der bewegt sich geistesgegenwärtig auf den Keeper zu, gibt ihm einen kleinen Schubser und kann dann das Ding einnetzen. Für mich ein ganz klarer Fehler von Hansen, von der gesamten Verteidigung von Hannover 96 und kein Foulspiel, vollkommen reguläres Tor, weil als Torwart musst du einfach ein bisschen robuster in so eine Sache reingehen können.
Sehe ich ein bisschen anders tatsächlich, aber ich sehe es auch nur anders, weil es in der Vergangenheit halt anders gehandhabt wurde in anderen Situationen. Also da ist es halt immer so, man hat da keine klare Linie. Es gibt wirklich Referees, die pfeifen dir quasi so einen Schubsen mit einem Zeigefinger gegen den Torwart, pfeifen dir im 5-Meter-Raum ab. Und dann gibt es halt diese Szene jetzt, die passiert ist, wo Hanse schon so ein bisschen weggedrückt wird und ja, dann der Ball halt durch Bukalfa ins Tor geht. Also sicherlich diskussionswürdig. Ich glaube, es wurde ja auch sogar überprüft vom Video Assistant Referee. Das heißt dann natürlich, dass dann da keine klare Fehlentscheidung vorgelegen hat, weil sonst hätte man es ja revidiert. Ja, also ich finde es diskussionswürdig, einfach der Tatsache geschuldet, dass es halt in anderen Auslegungen sofort abgepfiffen wird, sowas, dass der Torwart angegangen wird im 5-Meter-Raum. Hier nicht. Ich meine, du hast absolut recht, Chris, wenn du sagst, die Abwehr hat sich da mal nicht mit Ruhm bekleckert in dieser Situation. Und gerade in Hannovers Situation sollte man, glaube ich, einfach mal auf Grundtugenden sich fokussieren. Und da gehört natürlich zum Ersten natürlich zu, so einen Ball einfach mal mit eiserner Härte da rauszuprügeln und von mir aus auf die Tribüne zu schlagen, statt da wie im Tuk-Tuk-Kreis drum zuzustehen und zuzugucken, wo das Leder runterfällt, am besten auch noch einem in Rot-Weiß vor die Füße, der das Ding dann reinmachen kann.
Es ist einfach eine Katastrophe gewesen. Also wirklich diese Verteidigungslinie, keine Ahnung. Jan Zimmermann hat dann vor der Halbzeit bereits reagiert, hat da schon den ersten Wechsel vorgenommen, hat dann zur Halbzeit drei neue nochmal gebracht. Und das hat Hannover dann ein bisschen frischen Wind gegeben. Und Jan Regensburg hat hier angefangen, aufzuhören, Fußball zu spielen ab einem gewissen Punkt. Und die zweite Hälfte sah dann wirklich anders aus. Erst hat Hinterseher eine 100.000-prozentige Chance vertändelt, weil er einfach das Bein nicht richtig rausbekommen hat. Also das Ding war zum Einschieben bereit. Dann war die Stunde von Sebastian Kerk, der einfach mal so ein richtig schönes Freistoßtor da reinzimmert und Hannover neue Lebensenergie einhaucht. in der 54.
Dafür ist er bekannt. Das hat man beim VfL ja letztes Jahr häufig gesehen. Wobei ich glaube nicht, dass es eigentlich ein Schussversuch war von ihm. Es war eher so wie eine Flanke. Der setzt, glaube ich, kurz einmal auf und dann titscht er halt rein. Aber ja, das kann er auf jeden Fall. Hat Hannover jetzt natürlich ein bisschen zurückgebracht. Aber letztendlich muss sich Hannover fragen, warum dieses Spiel so klar verloren geht. Man hat 15-14 Torschüsse. Man hat 49-51% Ballbesitz und verliert trotzdem 3-1. Ich glaube, da hat einfach die individuelle Qualität, die Regensburg aktuell mit dem Momentum hat, gesiegt. Weil eigentlich glaube ich nicht, dass Regensburg qualitativ deutlich besser besetzt ist als Hannover. Also die Einzelspieler sind bei Hannover eigentlich bessere Spieler, glaube ich. Wie du letzte Woche so schön gesagt hast, wenn du die Spieler von Hannover einzeln quasi verpflanzt in andere Mannschaften, hast du sehr gute Ergänzungen, glaube ich, für andere Teams. Aber als Kollektiv funktioniert es in Hannover einfach nicht.
Nee, irgendwo fehlen da die Führungsspieler da vorne. Oder der richtige Trainerstab, ich weiß es nicht. Es wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, wie das Spiel ausgeht, Hannover gegen Erzgebirge Aue. Ich tippe ja auf ein knappes 1-0 für die 96er.
Ich glaube nicht. Ich glaube, Aue hat jetzt so ein bisschen Lunte gerochen und wird sich hier wieder mal über ihre Mauertaktik zu einem Punkt mauern. Und ich glaube, hier sehen wir ein langweiliges 0-0 in Hannover.
Oder Trainereffekt schlägt zu und Dotschev haut voll rein und Hannover wird einfach mal 2-3-0 von Aue weggeklatscht. Ihr habt es hier zuerst gehört. Gut, kommen wir zur nächsten Partie. Dynamo Dresden, der Tabellenzwölfte, bei denen es momentan nicht so gut läuft, empfängt den SV Sandhausen, die mit breiter Brust aus dem 2-2 gegen das Spiel vom SV Werder kommen. Dresden haben wir schon angerissen gegen Schalke, 3-0 verloren. Ah, es wird langsam ein bisschen eng für die Dresdner, denn man muss sagen, 6 Niederlagen aus 7 Spielen, das ist nicht so gut.
Nee, also dafür Schmidt wird es langsam, glaube ich, auch schon ein bisschen ungemütlich. Wir hatten ja mit ihm, hatten wir ja so diesen State of the Art quasi, dass er reinkam und noch nie verloren hatte mit Dresden. Dann hat es eigentlich auch relativ lange gedauert, bis Dresden das erste Mal verloren hat. Aber jetzt hat es doch schon die letzten Wochen ganz schön gekracht. Also diese schöne, gute Ausgangsposition, die man sich in den ersten Wochen da als Aufsteiger erarbeitet hat, was sicherlich auch so ein bisschen nochmal so ein bisschen dieser Aufstiegseuphorie geschuldet ist, kann man ja gar nicht sagen in diesem Fall, sondern zuzuschreiben ist vielleicht, dass man halt sagt, okay, wir sind aufgestiegen, geil, wir performen die ersten Wochen ganz gut in der zweiten Bundesliga, das trägt uns so ein bisschen, aber jetzt sind halt doch vielleicht ein paar Spiele dabei, wo man halt einfach merkt, oh, ob das von der Qualität halt wirklich mit Teams gegen Schalke, Nürnberg, Pauli wirklich ausreichend ist, auch Darmstadt war so eine Partie, weiß man nicht, vielleicht ist man doch wirklich eher im unteren Drittel einzuordnen, muss irgendwie gucken, dass man die Punkte sammelt. Dafür wird es auch mit Dresden um alles gehen, natürlich, dass die halt den Klassenerhalt rechtzeitig fix machen. Gegen Schalke, ja, du hast zwar ganz gut mitgespielt, würde ich sagen, in Summe dann aber einfach 3-0 geschlagen worden. Auejan, Bülter und Kaminski, die getroffen hatten. Ja, musste abhaken, die Partie. Schalke momentan natürlich auch in einer super Form, Dynamo eher nicht so. Und jetzt kommt in Sandhausen natürlich ein Gegner, Chris, Platz 12 gegen Platz 16. Da geht es auch schon wieder um viele Punkte. Also ich würde auch schon sagen, das ist hier ein 6-Punkte-Spiel.
Ja, bei Dresden noch, was mir aufgefallen ist, Standards, eine massive Schwäche. 2 Gegentore in der Partie, jetzt schon wieder nach Standards gefressen. Und es reicht halt einfach nicht, auch in der zweiten Liga nicht, wenn du 18 gute Minuten in der Partie hast. Dresden hat 1 Stunde gebraucht, richtig ins Spiel zu kommen, hatte davor immer mal vereinzelte Rettungsaktionen. Ab der 60. dann richtig Druck gemacht. Der Kessel wurde dann komplett gegenläufig von Bülter eben quasi umgeschwappt und die haben das Ding halt einfach in der 78. Minute dann aus den Händen verloren. Ganz einfach. Bei Sandhausen gegen Bremen, ja, es ist super spannend. Also generell muss man erst mal sagen, Patrick Ittrich hat gelbe Karten verteilt wie Oprah Winfrey Autos. 11 gelbe Karten. Also der Patrick Ittrich wurde generell finde ich, hat eine gute Partie gemacht, war unaufgeregt, hat eine klare Linie gehabt, aber die gelben Karten saßen sehr, sehr locker an dem Tag beim Hamburger. Vielleicht Hamburger, der ein Bremen-Spiel pfeift. Ein Schelm, wer dabei Böses denkt. Gut, das Spiel ging ja 2-2 aus, haben wir schon drüber gesprochen. Testro mit einem Doppelpack. War das vielleicht für ihn ein sehr wichtiger Brustlöser in Bezug auf seine Verletzung und die vorherige Aussortierung?
Also ich glaube schon, also Pascal Testro ist ja auf jeden Fall ein guter Angreifer für die zweite Liga. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Vielleicht reicht es nicht für so ein Spitzenteam, sag mal für Pauli oder sowas, die oben mitspielen oder Nürnberg oder so. Aber für so einen soliden Zweitligisten ist Testro auf jeden Fall super Material. Und ja, der Einstand in Sandhausen, ich glaube, jetzt sollte er auf jeden Fall angekommen sein, nachdem er halt, wie du gerade schon gesagt hast, an der Achillessehne, glaube ich, verletzt war, nicht irgendwie gerissen oder so, hatte da irgendwie immer Probleme mit gehabt und davor natürlich in Aue irgendwie unglücklich rausgeflogen oder aussortiert worden. Das sind natürlich jetzt so Szenen mit dem Elfmeter dann oder dem zweiten Tor da kurz vor Schluss, wo er halt ja eigentlich quasi den Sack zumacht für Sandhausen, auf das Trikot auszieht und sich richtig freut und dann natürlich durch diese Unaufmerksamkeiten Abwehrmann noch in der 92. Minute durch Füllkrug, ausgerechnet Füllkrug, das Gegentor bekommt. Aber für ihn jetzt als Person, für Pascal Testroh, ist das, glaube ich, eine gute Sache und ich bin mir eigentlich auch fast sicher, dass er von jemandem wie Alois Schwarz als Trainer profitieren kann.
Also generell muss man sagen, der Ausgleich für die Truppe von Alois Schwarz war mehr als verdient. Bremen hat nach dem 1-0 komplett aufgehört, Fußball zu spielen. Sandhausen komplett das Feld überlassen. Auch wenn das vielleicht diese 33-67% Ballbesitz nicht sagen, aber Sandhausen war wirklich in der Zeit die spielbestimmende Mannschaft. Hat dann halt eben Glück gehabt und danach ging das Spiel schon ziemlich hin und her, bis Schalke wieder die Dominanz hatte und Testroh dann in der 84., wie du gesagt hast, halt aus dem Nichts aber auch dieses Tor gemacht hat. Und ich fand, das hat man richtig gemerkt, das ging richtig ins Bremer Herz. Also das war so ein Treffer, der tief gesessen hat. Und dann ausgerechnet Füllkrug in der 56. Minute eingewechselt oder 57. Letzter Spieltag noch suspendiert wegen der Kommentare über Clemens Fritz. Dann ballert er in der 92. Minute das Ding rein und in der 95. macht er das Hollywood-Drama, passt noch perfekt und klatscht das Ding ans Lattenkreuz. Also Glück im Unglück für Sandhausen, dass man hier nicht doch noch verloren hat auf den letzten Drücker. Jetzt geht's gegen Dresden. Die haben heute um 18.30 Uhr das Spiel gegen Dynamo Dresden, gegen FC St. Pauli. Dresden gegen St. Pauli im DFB-Pokal. Ich glaube deswegen, dass Dresden ein bisschen müder in die Partie gehen wird und Sandhausen deshalb 1-0 gewinnen wird.
Ja, kann mir vorstellen, dass Sandhausen auch so ein bisschen den Schwung mitnimmt, aber dass sie in Dresden gewinnen, sehe ich noch nicht, aber dass Dresden gewinnt, sehe ich auch noch nicht, weil die halt diese Partie gegen Pauli vor sich haben. Das wird extrem viel Kraft kosten, dieses Spiel heute Abend. Ich glaube, dass wir hier ein 1-1 sehen.
Alright, dann Topspiel live auf Sport 1 am Samstagabend. Der HSV empfängt im Nordduell Holstein Kiel, der 6. gegen den 15. Marc, erzähl uns doch mal ein bisschen was zum Spiel Paderborn gegen Hamburg.
Ja, das Spiel Paderborn gegen Hamburg konnte gewonnen werden durch den HSV, der bereits nach 5 Minuten schon in Führung lag. Mo Heyer mal wieder mit einem Saisontreffer. Dann hat Paderborn ausgleichen können durch Platte in der 38. Minute. Und dann in der 90. plus 4 war es Doyle für Hamburg, der den Deckel drauf gemacht hat für den HSV. Und ich glaube, dass der HSV sich in dieser Situation bei Daniel Heuer-Fernandes bedanken kann, der auch zu Recht in der Elf des Tages auftaucht vom Kicker, weil der halt gerade in der zweiten Hälfte, glaube ich, ja, sehr viele Dinge entschärft hat für Hamburg, um das 1-1 zu dem Zeitpunkt zu halten und quasi so die Möglichkeit erst zu eröffnen, dass Hamburg das Spiel noch gewinnen konnte, was sie dann auch gemacht haben. Und Hamburg übrigens auch Nürnberg jetzt zum ersten Mal in der laufenden Saison geschlagen, gestern im DFB-Pokal im Elfmeterschießen. Ja, da wird natürlich jetzt zu sehen sein, wie lange Leibold ausfällt. Der hat sich, glaube ich, sehr, sehr schwer verletzt gestern in Nürnberg. Natürlich bittere Sache, weil Nürnberg ist ein ehemaliger Arbeitgeber. Da bei so einer Rückkehr stellst du dir natürlich sicherlich auch was anderes vor. Aber auf den wird der HSV sicherlich jetzt erstmal eine gewisse Zeit lang verzichten müssen.
Übrigens vorher gerade noch kurz davor die 5. gelbe Karte kassiert. Also wäre jetzt auch noch ein Spiel gesperrt gewesen, so oder so. Bei den Hamburgern hat Alidou sein Startelfdebüt gegeben und Boy hat der performt. Also Vorlage für Haier gegeben und immer wieder Unruhe herrscht beim SCP. Die haben den überhaupt nicht in den Griff bekommen. Der war richtig on fire. Dasselbe galt auch ein bisschen für Bakariata, der auch auf seiner Seite immer wieder für Unruhe gesorgt hat. Und Glatzel da vorne tatsächlich für mich eher so ein Fremdkörper mit den beiden, hat den beiden sogar, glaube ich, jeweils eine Chance vom Fuß genommen. Oder irgendwie dumm im Weg gestanden. Bin ich gespannt, wie der sich dann noch ein bisschen besser einfinden wird. Die Kieler, da hatten wir schon gesagt, 1-1 gegen Darmstadt. Das war eine gute Leistung, die Trainer Rapp hier von seiner Mannschaft rausgeholt hat. Wichtigen Punkt gegen eine sehr, sehr starke Darmstädter Angriffsmaschine. Man muss allerdings dazu sagen, ich fand Holstein Kiel in der ersten Hälfte offensiv super, ja, wie soll ich, wie kann ich es am besten sagen, wirkungslos. Also man kommt irgendwie bis ins letzte Drittel rein und danach fehlt jegliche Idee und dann hast du einen Pichler vorne im Sturm, der dir halt nichts bringt. Warum wurde Jani Serra nicht adäquat ersetzt?
Das fragt man sich sicherlich. Und Fridtjonsson, der hat in 5 Minuten noch gespielt, der hat es natürlich auch nicht mehr gebracht.
Nee, also ganz im Ernst. Ich meine, du hast Fiete Arp, ist der war, glaube ich, nicht mal im Kader, wenn ich es richtig sehe. Oder zumindest wurde er nicht eingesetzt. Da weißt du ja auch genau, okay, wo steht der momentan, wenn selbst ein Pichler Vorrang bekommt. Und dann hast du noch Fridtjonsson. Also die Offensive, da muss man in Kiel nachlegen, wenn man da wirklich noch was die Saison reißen will. Ansonsten bist du safe unten im Abstiegskampf dabei.
Das ist eine gute Überleitung auf das Ergebnis. Chris, was erwartest du in Hamburg für die Kieler?
Klarer 2-0 für den HSV.
Ich glaube, es wird ein Zittersieg wieder für den HSV, ähnlich wie in Paderborn. Kiel hat eigentlich auswärts ganz gut aufgespielt. Ich denke da zum Beispiel an das Spiel in Düsseldorf. Da haben sie, oder hat man keinen Pfifferling gegeben auf sie, hat man trotzdem dann 2-2 geholt. Da wird man hinfahren nach Hamburg und sagen, quasi ist hier so eine Art Bonusspiel. Ich würde trotzdem sagen, dass der HSV sich mit 2-1 durchsetzen kann. Auch wenn die Bilanz hier in dem Duell zwischen den beiden 9 Spiele hat es da gegeben. 6-mal zweite Liga, 2-mal DFB-Pokal, 1 Testspiel. 1 Sieg Hamburg, 4 Unentschieden, 4-mal Sieg für den KSV. Also ich glaube, Hamburg kann hier mal an der Bilanz ein bisschen arbeiten und heute dann oder am Wochenende das 2. Mal gewinnen.
Nice, dann gehen wir zum Sonntag. Schlussspurt hier für den Spieltag. Der KSC empfängt den SC Paderborn. Die Karlsruher kommen aus seiner 3-1 Niederlage und müssen heute noch im DFB-Pokal gegen Bayer 04 Leverkusen dran. Das wird ordentlich Körner kosten. Und der SC Paderborn, ja, 1-2 Niederlage gegen den HSV, kein DFB-Pokalspiel. Und vielleicht wieder die mausgrauen Trikots.
Ja, Paderborn, die werden sich natürlich ärgern über die Niederlage jetzt zu Hause gegen Hamburg. In letzter Sekunde quasi wortwörtlich von Doyle in der 90+4 das Ding weggeschnappt bekommen. Vorher mehr oder weniger einfach verzweifelt an Heuer Fernandes für den HSV, der da in der zweiten Halbzeit mehr oder weniger alles rausgeholt hat, was es rauszuholen ging. Ansonsten ja auch wieder gegen HSV hat Paderborn gezeigt, dass man oben zum näheren Anschlussfeld gehört, sage ich mal. Also haben sich da wieder gut präsentiert, würde ich sagen. Und ich denke, denen wird nicht bange sein, dass man jetzt dann hinfährt nach Karlsruhe. Die haben, wie gesagt, jetzt im DFB-Pokal gegen Leverkusen erstmal noch zu tun und haben auch in Düsseldorf verloren, Chris. Ja, also in Düsseldorf, kann man glaube ich schon sagen, haben sie auch zu Recht verloren, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das Spiel von Karlsruhe war nicht gut. Wenn man sich jetzt mal generell anguckt, Niederlage gegen Düsseldorf, ein Sieg gegen Aue, ein Unentschieden gegen Regensburg, Niederlage gegen St. Pauli, Sieg gegen Schalke, Unentschieden gegen Kiel, Niederlage gegen Nürnberg und ein Unentschieden gegen Bremen. Das ist momentan, was man beim KSC liest, nicht mehr so geil, wenn man sich mal eigentlich die Ergebnisse vom Anfang der Saison noch reinzieht. Also da ist schon ein bisschen länger so, ja, gefühlt was im Argen. Und ich habe es ja beim KSC schon öfter gesagt, das ist so ein, die machen halt so viel, wie sie müssen. Und das hier hilft dir einfach nicht. Wenn du mit 90% auf den Platz gehst, verlierst du halt gegen jede Mannschaft. Und gerade gegen mausgraue Paderborner, die aus irgendeinem Grunde diesen Ausweich-Alternativtrikots komplett anders aufspielen,
ja,
da musst du aufpassen, nicht unter die Räder zu kommen. Weil wenn die mal loslegen, dann wird das auch schon unangenehm.
Na, Karlsruhe hat jetzt 3 Spiele, die nicht so erfreulich sind, glaube ich. Gegen Leverkusen im Pokal, dann zu Hause gegen Paderborn, dann zu Hause gegen Hamburg. Wenn du schlecht hast, also wenn es schlecht läuft, dann verlierst du die alle 3. Mal schauen.
Und war das hier nicht, dass Eichner die Bananentruppe hat, irgendwie der Vergleich?
Ja.
Weil er eine Banane gegessen hat.
Ja, genau. In der Zusammenfassung. Ob Karlsruhe eine Bananentruppe ist.
Digga, also wirklich, wer sich das Skript überlegt hat, der gehört einfach geschlagen. Der Typ ist eine Banane. Oh, witzig, guck mal, ist eine Bananentruppe. Haha. Nee, ich glaube, Bananentruppe hin oder her, Karlsruhe ist eine gute Mannschaft, die werden auch die Saison noch gute Performances zeigen, aber ich glaube, gegen Paderborn werden sie 3-1 verlieren.
Schließe mich an, dass Paderborn gewinnt, würde auf einen 2-0 Auswärtserfolg tippen, da sie, wie gesagt, in Grau spielen und sicherlich wieder alles auf den Kopf stellen.
Alles für Grau. Kann man bei der nächsten Partie nicht sagen, denn hier spielt Hansa Rostock gegen Fortuna Düsseldorf und das ist alles andere als mausgrau. Hier treffen 2 richtig laute Fanlager aufeinander. Die Hansa 4-0 aus dem Spiel gegen St. Pauli gekommen. Jetzt geht es am Wochenende, also beziehungsweise heute Abend nochmal gegen Jahn Regensburg, noch ein Spitzenreiter in der zweiten Liga im DFB-Pokal. Für die Cocker wird es einfach auch ein bisschen enger. Der 13. Platz, nicht mehr so viel Abstand nach unten.
Ja, also gegen Pauli hat man natürlich vieles vermissen lassen. Das Spiel war allerdings nach 18 Minuten noch durch. Das haben wir auf dem St. Pauli-Part quasi schon erwähnt. Irvine und Chiré da mit einem Doppelschlag. Und dann in der zweiten Halbzeit war es ein Makulatur, sage ich mal. Danach hat Pauli das Spiel einfach irgendwie dominiert und auch im Sack gehabt. Rostock in der ganzen Partie 5 Torschüsse, natürlich viel zu wenig. Ballbesitz aber 49%. Das lässt mich daran glauben, und das glaube ich tatsächlich auch wirklich, dass Rostock in der Liga einfach ein Team ist, was auch ganz gut mitspielen kann. Also sie sind kein Aufsteiger, der sich nur versteckt und hinten reinstellt. Und das dürfen sie dann jetzt gegen Düsseldorf auch mal zeigen. Zu Hause im Ostseestadion glaube ich auch, dass Fortuna Düsseldorf sich da sicherlich schwer tun wird, Chris. Weil die haben jetzt zwar gegen Karlsruhe mal 3-1 gewonnen und davor unentschieden gespielt gegen den HSV, aber wirklich überzeugen tun die mich auch nicht.
Kurze Randnotiz noch. Ich glaube, Rostock ist tatsächlich ganz froh, jetzt wieder zu Hause zu spielen. Denn im ersten Duell der Rivalen gegen St. Pauli seit 9 Jahren hat man darauf verzichtet, seine Gästefans mitzunehmen, weil man sich nicht an die 2G-Regelung im Millerntor halten wollte. Wie ist denn da dein Take dazu? Ich meine, das ist ja ein bisschen kontrovers diskutiert in der öffentlichen Wahrnehmung. Ist es jetzt in Ordnung, dass die Stadien auf 2G gehen? Sollten die Stadien auf 3G sein und dafür mit verminderter Kapazität laufen? Oder sagst du alle oder keiner?
Ich bin eigentlich da auf dem Standpunkt, dass ich sage, die Vereine haben Hausrecht und wie sie meinen, das entscheiden zu wollen, machen sie das halt. Finde es ein bisschen schade, dass dann quasi nicht den individuellen Personen aus Rostock die Chance gegeben wird, hinzufahren, weil ich glaube, da wurde einfach eine Abstimmung gemacht und gesagt, hier, das ganze Kontingent geht dann halt zurück. Wenn jetzt aber da Leute gewesen wären aus Rostock, die sich an 2G halten wollen und das gerne gemacht hätten, die hätten natürlich trotzdem gerne ins Stadion gehen können. Also finde ich da ein bisschen schade. Ich finde es auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein starkes Zeichen aus Rostock, dass man sagt, okay, wir sind da geschlossen und geben das Ganze dann so wieder ab. Aber im Endeffekt würde ich sagen, das steht doch jedem offen, ob er geimpft ist oder ob er halt genesen ist oder ob er sich testen lässt oder nicht. Und wenn die Leute dann halt in diesen 2G-Status fallen und zum Fußball gehen wollen, ja, dann würde ich eigentlich dafür sprechen, dass sie es machen, aber gut.
Ich weiß tatsächlich nicht, wie das gehandhabt wird gegenüber Kids mit 2G, weil da ist ja die Impfung momentan jetzt immer noch nicht ganz so weit. Wenn es dafür irgendwie eine Art von Sonderregelung gibt, dass Kids halt mit 3G und dann halt nicht in dieses Sonderkontingent fallen oder sonst was, oder man vielleicht gemischt machen könnte, wäre nicht cool, weil ich bin absolut kein Impfgegner. Ich bin selber doppelt durchgeimpft. Ich finde, jeder sollte sich impfen lassen. Jeder hatte mittlerweile genug Zeit, sich impfen zu lassen, vor allem. Aber diesen Zwang, das oder quasi dieses Ausgrenzen von Leuten, finde ich, ist keine gute Maßnahme, um Leute zum Impfen zu bewegen. Ich finde, es ist nicht gut zu sagen, wir schließen dich vom öffentlichen Leben aus, bis du dich geimpft hast, weil das halt auch, ja, blöd ist. Ich meine, es gibt mit Sicherheit auch Leute, die einfach die Impfung nicht vertragen, aus irgendwelchen Gründen, auch immer aus medizinischen Gründen. Und ich finde diesen Ausschluss da einfach nicht so geil.
Naja, das Ding ist ja aber auch da einfach, dass hier einfach dann auch für die Stadionbetreiber ganz andere Auflagen dazukommen, wenn du halt einen 3G-Betrieb fährst. Und St. Pauli, wenn sie sich jetzt einfach in dem Fall dazu entschieden haben, 2G, weil es dann einfacher ist mit der Handhabung und auch der Nachweisung, ja, dann muss man sich halt dran halten. Muss man in der Disco absolut. Oder in einem Restaurant oder in der Bar halt auch.
Ja, absolut. Hast du ja auch recht. Ich meine, du hast ja mit deiner Aussage vollkommen recht. Sie sind Betreiber, sie haben Hausrecht. Ich würde mir einfach nur wünschen, dass es halt irgendwie eine endlich mal bessere Lösung gibt oder halt quasi diese Impfkampagne jetzt von der ausführenden Regierung, die ja seit gestern noch da ist, oder das operative Geschäft leitet, dass das einfach mal noch ein bisschen besser gemacht wird, beziehungsweise von der nächsten Koalition dann. Kommen wir aber weg von dem Thema. Kommen wir zurück zum Spiel. Fortuna Düsseldorf, Hansa Rostock. Ich sag 2-0 für die Fortuna.
Ja, Düsseldorf hat auf jeden Fall den ersten Heimsieg eingefahren, glaube ich, wenn ich recht liege. Also da haben sie dann auch das Ganze jetzt mal erzwungen. Das Eigentor von Heise in der 10. Minute war ja relativ früh. Dann kam Karlsruhe nochmal mit so einer Art Sonntagsschuss zurück von Wanicek. Das war aber auch abgefälscht, das Ding. Und dann in der zweiten Halbzeit hat man mit Clara und Narei dann den Deckel drauf gemacht und endlich mal einen Heimsieg geholt für die Fortuna. Und das bringt Schwung mit, aber das wird gegen Rostock, glaube ich, nicht helfen, weil Rostock performt zu Hause für mich ganz gut. Haben die Saison zu Hause ganz gute Spiele gezeigt schon. Düsseldorf ist für mich immer noch so ein kleines Fragezeichen. Und auch hier, ich habe heute viele dabei, aber ich glaube, hier sehen wir ein 1-1 unentschieden.
Falls ihr euch übrigens noch nicht die Spiele angeguckt habt oder vielleicht Düsseldorf, Karlsruhe nicht eure Teams sind, guckt euch mal diese Zusammenfassung, besonders das 2-1 von Clara an. Diese Entstehung von diesem Tor ist ein FIFA-Tor Deluxe. Also der Ball kommt aus einer Ecke, wird dann ist der KSC komplett teilnahmslos. Ich glaube mit, wer war es, Kaufmann oder so, der da an der Seite stand und sich nicht bewegt hat. Und dann wurde das Ding einfach nochmal reingechippt, fliegt irgendwie an den Pfosten zurück, nochmal an den Außenpfosten und über Umwege dann irgendwann im Tor und Abpraller. Also in FIFA hätte ich den Controller in den Fernseher geschmissen nach dem Tor. Gut, dann kommen wir jetzt zum letzten Spiel. Der FC Ingolstadt, der Tabellenletzte, empfängt das Überraschungsteam aus Regensburg, die Jahn-Elf auf Platz 2. Marc, Ingolstadt hat sich jetzt die Niederlage im Tabellenkeller-Duell gegen Aue eingefangen. Jetzt auch noch 2-0 gegen Dortmund verloren im DFB-Pokal.
Ja, also für Ingolstadt stehen keine leichten Zeiten an. Und das ist jetzt auch, wie gesagt, so ein Spiel gewesen gegen Aue, wo man eigentlich hätte punkten müssen. Gerade auch mit Schubert als neuem Trainer. Der hat jetzt zwar einen Unentschieden gegen Kiel geholt, aber da kannst du ja auch nicht wirklich viel von kaufen. Davor eine rabenschwarze Serie mit 4 Niederlagen am Stück, jetzt wieder verloren gegen Aue. Da hast du diesen einen Ausreißer gehabt mit dem Testspiel gegen Nürnberg, wo man dann, ich glaube, 7-0 gewonnen hat. Aber ja, toll, kannst du ja auch nichts von kaufen, ganz ehrlich. Und Ingolstadt, boah, also die hinterlassen momentan ganz, ganz viele Fragezeichen für mich. Die haben durch so einen individuellen Fehler jetzt das Spiel verloren gegen Aue. Sijaric konnte das nutzen in der 62. für Aue, den Fehler von Cavadillas in seinem zweiten Einsatz überhaupt, erst in der zweiten Bundesliga. Und ja, bei Ingolstadt spricht momentan nicht wirklich viel dafür, dass da eine Trendwende zu beobachten ist, auch mit einem Trainerwechsel. Wie gesagt, für mich, ich halte generell nicht viel von André Schubert, das ist meine persönliche Meinung jetzt über ihn als Trainer. Ob man da den richtigen Mann in diesem Abstiegskampf an die Seite gesetzt hat, das sei mal dahingestellt. Aber jetzt kommt halt auch noch Jahn Regensburg, die ja immer noch ihre Welle reiten, jetzt auch wieder so ein bisschen zurückgekommen sind in die Form mit dem Sieg gegen Hannover, mit dem 3-1. Und ich sage es quasi in jeder Folge, aber auch hier kann ich es eigentlich wieder nur sagen, Chris, es gibt Spiele, die kommen zu ungünstigen Zeitpunkten und das ist für Ingolstadt jetzt auch einfach ein Spiel gegen Regensburg.
Zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Regensburg kommt aus einem 3-1-Sieg, den man fast noch hergeschenkt hätte wegen ja, Unaufmerksamkeit, aber am Ende dann doch noch ja, die Punkte für sich geholt hat. Man kommt mit einem bockstarken Sabret Singh, man kommt mit einem Mersat Cilimbegovic, der aus dem Nichts irgendwie sich zum Trainer des Jahres avanciert, mit den Leistungen, die er bei Regensburg abfährt. Und die Regensburger, ey, ich kann echt einfach nur den Hut ziehen. Ich bin so begeistert davon, was diese Jungs, diese Mannschaft, diese Saison auf den Platz bringt, was Kampfgeist und Teamwillen einfach bezwecken können und ja bewirken können. Das ist so geil zu sehen bei Regensburg. Und deswegen, ich glaube, wir werden hier ganz, ganz safe ein 2-0 sehen. Das wird ein recht langweiliges Spiel. Ingolstadt wird keine Patte sehen und Regensburg wird einfach weiter da oben mitmarschieren.
Ja, wir sehen hier die schlechteste Defensive gegen die drittbeste Offensive und da spricht für mich auch alles dafür, dass Regensburg sich hier deutlich durchsetzt und ich tippe auf ein 3-1 für den Jahn.
Nice. Sehr, sehr cool. Marc, dann sind wir durch mit dem 12. Spieltag der zweiten Bundesliga. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann folgt uns doch in eurer Lieblings-App auf Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Sind wir bei dieser? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht.
Ich glaube nicht. Aber wir sind jetzt auf YouTube.
Wir sind jetzt auf YouTube, verdammt. Ja, und wir haben sogar schon den ersten Kommentar bekommen auf YouTube, direkt nach Upload. Sehr schön. Also, wenn ihr Bock habt, uns auf YouTube sehen zu können, oder sehen zu wollen, hören zu wollen, weil uns sieht man ja eigentlich nicht, dann nie mehr Erste Liga bei YouTube einfach mal suchen und dann findet ihr uns schon. Ansonsten packen wir den Link vielleicht auch hier nochmal in die Beschreibung. Ansonsten, wie gewohnt, Instagram @niemehrersteliga. Schickt uns eure Gästeblog-Beiträge, wenn ihr euch mal hier vertreten lassen wollt. Der Gästeblog wird sehr, sehr stark vermisst. Das Auswärtskartenkontingent wird einfach nicht mehr.
Wird immer zurückgegeben.
Immer zurückgegeben.
0G-Regelung.
Bei Twitter findet ihr uns @niemehrerstliga auf facebook.com/niemehrersteliga. Empfehlt uns außerdem euren Freunden weiter. Hört uns auf dem Weg zum Stadion und freut euch auf den nächsten Spieltag. Wir tun's auch und wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank für deine Zeit, Marc.
Gerne.
Und bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.
Tschüss.